das Gleichmaß in allem. Licht, das geschichtete Licht im Glas. Harztropfen trocknen bei Tage aus. Ich werfe Steine ins Meer und sehe, wie sich Wellenringe immer weiter ausbreiten, bis ich sie vergesse. Ein Kind schwimmt in einem Bernstein. Ich trage ihn im Mund gegen den Tod. Ich bin dein Echo. Du bist meine Stimme. Ich höre mich, wenn ich in dir verschwimme. Du bist der Raum, in dem ich widerhalle und endlos falle.
Christian Lehnerts erster Gedichtband »Der gefesselte Sänger« erschien im Jahr 1997. Das Buch beginnt mit der programmatischen Zeile »Überhaupt, das gesicherte Vokabular besagt nichts«. Inzwischen hat der Dichter 6 Gedichtbände geschrieben, sowie den Essayband »Korinthische Brocken« und im Musikbereich unter anderem das Libretto für Hans-Werner Henzes Oper »Phädra«. Lehnert erhielt etliche Literaturpreise und gilt als eigenständige Stimme innerhalb der deutschen Lyrik. Vom Beginn seines literarischen Schaffens an distanzierte er sich von der postmodernen Haltung der ironischen Brechung jeder Aussage. Obwohl selbst ausgesprochen sprachskeptisch, traut er sich auch die großen Fragen wie Gott, die Liebe oder den Tod zu thematisieren.
Viele Leute haben so eine Bewusstseinshaltung, sich in allem, was sie tun und denken und sagen, eine Hintertür zu öffnen, eine ironische Hintertür, durch die man immer wieder noch hinaus kann. Und das geht bei bestimmten Fragen nicht. Fragen, bei denen es ums Ganze der Existenz geht.
Die Formen seiner Gedichte reichen von freien, fragilen Versen bis zum klassischen Sonettenkranz. Die Themen spannen einen weiten Bogen von der Antike bis in die Gegenwart und sind geprägt von christlicher und jüdischer Spiritualität. Seine Gedichte stellen mehr Fragen, als dass sie vorschnell Antworten geben.
Das Licht trifft mich wie eine leise Strahlung. Welchem Leben ist es Nahrung? Jene auch, die in die Straßenbahn stiegen, sind es die gleichen, die sie verlassen? Eines ist, in die Ferne zu fallen mit klarem Blick. Doch das fließende Grenzgebiet Wirklichkeit, wo ist's?
Dass die Gedichte Christian Lehnerts oft eine spirituelle Unterströmung haben, ist angesichts seiner Biografie alles andere als selbstverständlich. Er wird am 20. Mai 1969 in Dresden geboren. Die Eltern sind Ärzte. Der Junge wird zwar getauft, doch eine Kirche hat er bis zum 14. Lebensjahr nicht betreten. Religion spielt in seiner Familie keine Rolle. Als Heranwachsender wächst in ihm der Hunger nach einer wahrhaftigen Sprache, die nicht mit zweierlei Zungen redet.
Als ich so 14, 15 war, habe ich begonnen zu lesen, habe begonnen, ganz andere Musik zu hören und hatte plötzlich dann auch eine Berührung mit der Kirche, das aber weniger aus einer spirituellen Erweckung in diesem Sinne, sondern stärker daher, dass die Kirche ein freier, offener Raum war, wo man sich eben ganz anders und in einer freien Weise artikulieren konnte. Ich bin dann zu einer jungen Gemeinde gegangen und in dieser jungen Gemeinde ging es auch um religiöse Fragen, aber es ging vor allem um den Austausch über die Welt und das Leben. Und das war für uns ganz, ganz essentiell, weil wir nirgendwo sonst ein Feld hatten, in dem wir so sprechen konnten.
Die junge Gemeinde, so hießen die Jugendgruppen evangelischer Kirchengemeinden in der DDR, sie prägt ihn. Noch zu DDR-Zeiten verweigert Christian Lehnert den Wehrdienst und arbeitet als sogenannter Bausoldat auf Rügen und in den Leunawerken. In seiner Erinnerung eine Zeit permanenter Schikane. Er beginnt intensiv zu schreiben. Erste Gedichte entstehen. In Leipzig und Jerusalem studiert er evangelische Theologie, Religionswissenschaft und Orientalistik. Nach Aufenthalten in Israel und im nordspanischen Santiago de Compostela, die ihn ebenfalls nachhaltig prägen, arbeitet Lehnert einige Jahre als evangelischer Pfarrer in einem kleinen Ort bei Dresden. Er wird Studienleiter an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg. Seit 2012 leitet er das Liturgiewissenschaftliche Institut an der Universität Leipzig, setzt gleichzeitig die Arbeit an seinem lyrischen Werk fort. Christian Lehnert ist ein weltoffener Zeitgenosse. Jede dogmatische Enge ist ihm fremd.
Man kann in unserer heutigen Welt vollkommen vollgültig und auch in einer verantwortlichen Weise, ganz ohne jemals die Frage nach Gott gestellt zu haben, leben. Es gibt gewissermaßen so eine Explosion, eine Vielfalt von möglichen spirituellen, geistigen Wegen, die ein Mensch heute gehen kann. Und davon ist der christlich geprägt religiöse, traditionell christliche einer. Und selbst unter Christen ergibt sich zunehmend eine Pluralität von Zugangsweisen. Ja.
Christian Lehnert versteht sich als Christ. Doch seine Spiritualität hat nichts mit begrifflich festgezurrten Glaubenssätzen zu tun. Im Sinne der negativen Theologie entzieht sich für ihn jede existenzielle Erfahrung der sprachlichen Festlegung und drängt gleichzeitig nach sprachlichem Ausdruck. Worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen, heißt es in Ludwig Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus. In seiner Laudatio zur Verleihung des Lessing-Förderpreises an Christian Lehnert fragte der Schriftsteller Hans Hartung, ob Lehnert nicht eher sagen würde, worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man dichten oder singen?
Gedichte versuchen durch Bilder, Metaphern, Sprachklänge, ungewöhnliche Syntax in Gebiete vorzudringen, die sprachlich ungewohnt sind, Räume zu betreten, die ich noch nicht kenne. Ein Gedicht ist immer ein Raum, der sich nicht abschließen lässt, der auf etwas Offenes weist, ganz so wie der Glaube, der auf etwas hinweist, was meinen Horizont übersteigt. Für mich haben in der Religion Aussagen über Weltende, Apokalypse, jüngstes Gericht wesentlich einen poetischen Horizont.
Es gibt eine Angst gegenüber Ausdruckswelten oder Erfahrungswelten, die sich nicht sofort dem Zugang der Sprache erschließen. Das betrifft die Liebe, das betrifft den Tod, das betrifft die Religion. Das sind alles Felder, die gewissermaßen, im Übrigen auch die Poesie und die Kunst, Felder, in die ich mich hineinsprechen muss, suchend sprechen muss, wo ich gewissermaßen auf nichts zurückgreifen kann, sondern meine eigenen Worte suchen muss.
Hörtest Laute, die deine Sprache nicht kannte, die tonlos zurücksanken in die panische Dunkelheit, bevor du warst. Geräusch, das du nicht begrenzen konntest, Nacht eines Körpers, den es nicht gab, Nacht eines Gottes, der niemals war, aus strömender Leere gelesen. Dem Einsamen ist Gott ein Spiegel. Er sieht den Talgrund, wo Gebirg verströmt. Er kennt den Wind, der für Sekunden dröhnt und treibt davon, gebrochen ist das Segel. Mit jedem Schritt geht meine Welt zu Ende, fällt mir als Blatt durchlöchert in die Hände.
Noch stärkere Macht als in Kraut und Stein liegt in dem Wort, heißt es in Jakob Grimms Deutscher Mythologie. Und weiter? Bei allen Völkern gehen aus ihm Fluch oder Segen hervor. Es sind aber gebundene, feierlich gefasste Worte, wenn sie wirken sollen, erforderlich. Darum hängt alle Kraft der Rede, deren sich Priester, Arzt und Zauberer bedienen, mit den Formen der Poesie zusammen. Und der Barockdichter Martin Opitz schrieb im Jahr 1642, »Die Poeterei ist anfangs nichts anders gewesen als eine verborgene Theologie und Unterricht von göttlichen Sachen. Gedichte und Gebete haben gemeinsame Wurzeln.« In einem Artikel hat Christian Lehnert diesen Zusammenhang so erläutert.
»Das Gedicht hat auf der einen Seite von sich aus immer ein religiöses Grundgeräusch, ein Urgeräusch, so ein Grundschwingen. Das hängt mit seiner Herkunft zusammen, aus dem kultischen Gesang und dem kultischen Tanz. Und gleichzeitig geht das Gedicht völlig eigene Wege und hat für mich als Dichter mit Religion erst einmal nur sekundär zu tun.
Poesie und Gebet verbindet eine Form des suchenden Sprechens. Ich habe sowohl in der Poesie als auch im Gebet für das, was ich sagen will, noch keine Worte. Im Gebet nähere ich mich gewissermaßen dem unsagbaren Gottes und in der Poesie setze ich mich als Dichter ja nicht hin und schreibe, weil ich irgendetwas, was ich auch anders sagen könnte, gewissermaßen kunstvoll in Worte bringen will, sondern weil ich im Schreiben in Bereiche vordringe, die ich vorher noch nicht sagen konnte.
Das Gebet richtet sich an das Göttliche, das Gedicht an einen unbekannten Leser.
Das Gebet ist gewissermaßen auf ein Gegenüber gerichtet. Es ist in einer konkreten Beziehung verwurzelt. Es ähnelt darin gewissermaßen auch dem Gespräch zwischen Liebenden, ja? Wohin die Poesie ganz frei und offen sich hineinspricht in alle Phänomene des Wirklichen.
Beschwichtigt schauen wir auf Kies und Land. Verlässlich wirkt die Aussicht. Doch die Schatten misstrauen uns, wie sie auf uns verweisen. Was gilt es denn im Nahen zu beweisen? Dass wir noch einen Grund zum Beten hatten, weil sich kein Grund für unser Schweigen fand?
Über Jahrzehnte war das Sprechen über Gott in der Gegenwartsliteratur verpönt. Die moderne Dichtung sei für Gottesdiskurse nicht mehr zuständig, quasi aus der Kirche ausgetreten. Christian Lehnert widerspricht ausdrücklich der Position Gottfried Benns, der Gott als schlechtes Stilprinzip bezeichnete. Der diskrete Metaphysiker Lehnert zeigt in seinen stilsicheren Gedichten das Gegenteil und stellt sich in den folgenden Zeilen bewusst in die Tradition eines Angelus Silesius.
Der Gott, den es nicht gibt, in mir ein dunkler Riss, ist meiner Seele nah, so oft ich ihn vermiss.
Die Frage nach dem anwesenden und abwesenden Gott ist für heutige spirituelle, gläubige Menschen eine zentrale Frage geworden, weil wir spüren, stärker vielleicht als frühere Jahrhunderte, wie stark unsere Ausdrucksformen in der Religion ideologisch überformt sind, geschichtlich überformt sind, wie sie gewissermaßen auch an Grenzen gekommen sind durch Missbrauch über Jahrhunderte. Wir sind heute in einer Situation, wo wir gewissermaßen ganz neu buchstabieren müssen, was ist es eigentlich Gott? Und wir erleben Gott eben zunächst erst einmal als etwas, was nicht da ist, etwas, was fehlt, wo eine Sehnsucht da ist, wohin man hinübergehen muss aus dem, was man schon weiß und kennt und begriffen hat.
Zwischen dem Glas der Karaffe auf dem Tisch und dem Wein darin gibt es eine Grenze, die sowohl aus Glas als auch aus Wein besteht. Zwischen Juden und Nichtjuden braucht es eine Grenze, damit sich beide berühren. Zwischen dem Christus und mir eine Grenze, die genauso zwischen mir und mir verläuft. Gott, wie es gesagt ist, kann nicht Gott sein, wenn nicht die Grenze ist, die Gott setzt, um zu trennen. Zwischen Hoffnung und Tod. Diese Grenze, die wie die Haut eines Kindes ist, so weich, so weich, so sterblich.
Es gibt den schönen Spruch von Pascal: Tröste dich, du würdest mich nicht suchen, wenn du mich nicht gefunden hättest. Der Gottesbegriff ist nun in einer besonderen Weise kontaminiert. Und es ist in der Tat so, dass dieses Wort schal geworden ist, dass man es gewissermaßen nur noch als ein Gefäß verwenden kann, das auf seine Weise leer ist, leer im Sinne von offen, in dem Sinne, dass etwas hineinströmen kann. Dass man immer von dem guten und lieben Gott spricht, dahinter verbirgt sich in meinen Augen Ängstlichkeit. De facto ist es ja so, dass der christliche Glaube nicht unbedingt Lebensfragen beantwortet. Im Gegenteil, er wirft sie in verschärfter Form auf.
Religion ist ja nichts, was uns das Leben erleichtert oder Menschen per se glücklich macht. Sie ist keine psychologische Technik, um sich wohler zu fühlen. Sie wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Die Depressivität, die Kirchen heute durchzieht, ist Ausdruck einer spirituellen Dürre, einer krisenhaften Zeit.
Lehnert sieht seine religiöse Verortung in der Tradition der Mystik, die er als Glutkern aller Religionen bezeichnet.
Das war für die Mystiker ja immer eine Grunderkenntnis, dass Gott immer zugleich entzogen wie gegeben ist. Was mir sehr wichtig ist, wie in der Mystik die Erfahrung, religiöse Erfahrung, ernst genommen wird. Es gibt Erfahrungsbereiche, für die wir neuzeitliche Menschen relativ unempfindlich geworden sind. Nichtsdestoweniger gibt es sie. Und es gehört zur religiösen Übung, seine Sinne zu schärfen, seine Antennen gewissermaßen aufzurichten, um zu lauschen und um zu hören, was mir entgegenkommt.
Ich habe gelernt, wie ein Blinder zu sehen, im Dunkel zu lauschen, wann die trockenen Samen rascheln, der Oststurm Gesträuch über die Dünen trägt. Immer bin ich an dem Punkt, wo gerade die Atmung einsetzt. Wie viel Verlassenheit das ist, der Atem, schwebender Stein, wie einer von den Haufen, den ich aufrichtete, um dem Nachtwind den Namen Gott zu geben, ihn zu wiederholen, bis ich endlich leer bin, alles zu erwarten vermag.
Scharfe Kritik übt Christian Lehnert an der Praxis der Kirchen. Sie wirkten immer mehr wie eine Organisation neben anderen, etwa wie Parteien oder Gewerkschaften. Eine Kirche, die hofft, sich mit Methoden des Qualitätsmanagements zu verbessern und ihre Gottesdienste mittels Eventkultur aufzuwerten, verfehle das Mysterium des Religiösen. Ein Gottesdienst sei keine Talkshow.
Ich denke, der alte paulinische Begriff der Kirche als Strömung und Bewegung trifft aber bei genauerem Hinsehen genau unsere heutige kirchliche und religiöse Wirklichkeit. Denn was geschieht denn? Es entwickeln sich doch weite religiöse Bewegungen in so einem diffusen Randbereich von Kirche. Also man kann ja heute ganz schwer bestimmen, wer eigentlich Christ ist und wer nicht, wenn man mal von der banalen Kirchenmitgliedschaft absieht.
Es geht darum, wahrzunehmen, dass es auf eine unsichtbare Kirche ankommt. Dass Kirche eher ein von Gott gestifteter Strömungsprozess ist, der immer ins Offene führt und sich doch nach außen in Form von Liebe zeigt. Eine Strömung mit unabsehbaren Folgen. Nichts ist beunruhigender.
Von den ersten Gedichten Lehnerts bis zu den 2015 erschienenen Windzügen durchzieht das Thema Natur sein Werk. Mal ungezähmt, wie an den Küsten der bretonischen Finisterre, dann domestiziert, wie in den Nischen des Urbanen. In dem Band »Ich werde sehen, hören und schweigen« untersucht er im Zyklus Gedichte aus einem Garten, die rote Trauer einer Tomatenpflanze, den verholzten Schatten des Salbeis oder die Wunde am Stamm des kranken Pfirsichbaums.
Meine Naturgedichte sind eben auch eine Verteidigungsrede. Ich verteidige gewissermaßen den einzelnen Moment, den bestimmten Baum etwa, hole ihn bewusst in die Sprache, lasse ihn noch einmal anders wirklich werden.
Es gibt bei mir ein tiefes Urvertrauen, was sowohl die Natur betrifft, aber auch das Ganze der Wirklichkeit. Das äußert sich zunächst erstmal im Gefühl grundsätzlicher Bejahung dessen, was ist. Das ist eine poetische Haltung im Übrigen, die mich da gelegentlich auch einsam werden lässt, weil die poetischen Entwicklungen heute ja stark reflexiv sind und immer wieder auch auf die Analyse, auf das Kritische, auf die Selbstreflexion aus sind. Und ich gelegentlich so einen ganz einfachen Zug habe, dass ich mich angesprochen weiß von etwas, was mir begegnet.
Es gibt so vieles, worauf ich mich blind verlassen muss. Dass die Erde auftaut im April. Dass die schweren Wurzeln des Nussbaums nicht auf meine Seele übergreifen. Dass Gedächtnis und Begehren nicht von innen den Körper aufbohren. Dass Stein und Treppe und Haut etwas bedeuten, das unterschieden ist vom Traum. Dass eine bestimmte Wärme im Frühjahr Keime aus dem feuchten Boden dringen lässt und die Wege weit ins Land reichen und wieder zurückführen ins allbelebte Erinnern im Frühling.
Ich kann verstehen, dass man in meinen Gedichten religiöse Untertöne sucht. Und es gibt ja auch diese religiösen Untertöne. Nur ist mein lyrisches Schaffen durch den Begriff des Religiösen nur sehr unzureichend erfasst. Es gibt ja unzählige Gedichte, die ganz andere Dinge betreffen.
Wie zum Beispiel das Gedicht von der in der Luft stehenden Libelle aus den Windzügen.
Sie ist mir eingegeben, die Libelle. Ein stilles Komma in der Luft. Sie steht, als ihr das Graslicht in die Augen weht. Noch immer zögert sie an einer Stelle. Und wie sie zittert, ist sie ganz für sich. Ein unwägbares, zitterndes Gestein. Ein blaues Licht schließt sie von innen ein. Ich sehe ihren Glanz, er schaut doch mich, wie aufgereihte Perlen ihre Glieder. In ihrem Schimmer kehrt der Sommer wieder.
Gegen das, was Octavio Paz die Entsakralisierung der Seelen und Körper nannte, setzt Christian Lehnert sein mutiges Projekt Zweifel und Nichtwissen mit Gottes Gewissheit und Urvertrauen zu versöhnen. Bewegende Dichtung, die in Zeiten umfassender Krise ein Zeichen in der deutschsprachigen Literaturlandschaft setzt. Und darüber hinaus.
Der Tag ist eine Gnade. Dein Gang und deine Frage, Narkotikum und Fall, ein langer Widerhall. Der Gott hat eine schnelle Hand, ist stets vergangen und verschwand und steht vor dir so nah. Er wendet sich, dass du stets heimwärts gehst. Das Licht, wohin du dich bewegst, ist ausgeruht und klar. Langsam spreche ich mich aus der Welt heraus.